Ich lese die Verse, diese 13 Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 8, nach der neuen Genfer Übersetzung. Nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt. Darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Wir alle wissen doch in dieser Sache Bescheid, sagt ihr, und damit habt ihr sicher recht. Aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Zurück zur Frage nach dem Essen von Götzenopferfleisch. Ihr habt recht, die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt keinen Gott außer dem einen. Viele behaupten zwar, dass es Götter gibt, Götter im Himmel und Götter auf der Erde. Und es werden ja auch zahlreiche Götter und zahlreiche Herren verehrt. Aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Doch nicht alle haben schon die volle Konsequenz aus dieser Erkenntnis gezogen. Manche haben sich bis heute nicht von ihren alten Vorstellungen über Götzen gelöst. Wenn sie Opferfleisch essen, meinen sie immer noch, sie würden damit den Götzen anerkennen, für den das Tier geschlachtet wurde, und das belastet ihr empfindliches Gewissen. Nun hat zwar das, was wir essen, keine Auswirkung auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sind in seinen Augen nicht weniger wert, wenn wir kein Opferfleisch essen, und wir sind in seinen Augen nicht mehr wert, wenn wir davon essen. Doch ihr müsst darauf achten, dass die Freiheit, die ihr für euch in Anspruch nehmt, für diejenigen, die ein empfindliches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Stell dir nur einmal vor, du nimmst im Tempel eines Götzen an einem Opfermahl teil, wozu du dich aufgrund deiner Erkenntnis berechtigt fühlst, und jemand mit einem empfindlichen Gewissen sieht dich dort. Wird er da etwa im Glauben gefestigt? Wird er nicht vielmehr dazu verleitet, gegen seine Überzeugung zu handeln und ebenfalls Götzenopferfleisch zu essen? Deine Erkenntnis wird also dem, der ein empfindliches Gewissen hat, zum Verhängnis, deinem Bruder, für den Christus gestorben ist. Ja, ihr versündigt euch nicht nur an euren Geschwistern, wenn ihr so rücksichtslos mit ihrem empfindlichen Gewissen umgeht. Ihr versündigt euch letztlich an Christus selbst. Um diesen Punkt zusammenzufassen, mein Bruder und meine Schwester dürfen wegen dem, was ich esse, nicht in Sünde geraten. Lieber will ich mein Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eines von meinen Geschwistern durch mich zu einer Sünde verführt wird.
Also ihr Lieben, schön, dass ich wieder da sein darf, als Vertretung für den Samuel. Mal gucken, ob ich ihn würdig vertreten kann. Wollen das Beste hoffen. Ich grüße euch zunächst mal im Namen dessen, der da war, der da ist und der da kommen wird. Ich grüße euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich mache es immer so, ihr kennt das vielleicht schon, ich möchte uns einen Moment der Gebetsstille anbieten. Ihr dürft gerne für mich beten, dass mir der Heilige Geist hilft. Vor allen Dingen, wie gerade schon gesagt, bei so einem Thema, wo wir denken, ach ja, Götzenopferfleisch, hatten wir gestern erst am Grill, hat gut geschmeckt, aber sonst haben wir nichts mehr damit zu tun. Mal gucken, was wir daraus für heute lernen können oder für diese Woche. Vielleicht sagt uns doch der Heilige Geist das eine oder andere, was wir mitnehmen können. Und zum anderen werde ich die Stille nutzen, auch für euch zu bitten, dass ihr versteht, weil manchmal merke ich schon in den Vorbereitungen oder auch wenn ich so predige, dann schweife ich schon mal ab oder sage nur einen halben Satz und da muss man schon ganz schön mitdenken können bei mir manchmal. Und dann ist es gut, wenn der Heilige Geist uns im Herzen hilft, dazu verstehen, was der da vorne sagt. Und deswegen ist es immer gut, wenn man vielleicht vorher nochmal zusammen beten. Deswegen möchte ich euch einen Moment des Gebetes anbieten. Ihr dürft gerne beten oder ruhig sein. Ich werde dann noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, wir wollen heute Morgen auf dein Wort vertrauen. Du sagst doch, dass wenn wir uns versammeln, dann willst du mitten unter uns sein. Und du hast von Himmelfahrt schon gesprochen, dass wir da deinen Heiligen Geist bekommen werden. Und über Pfingsten wurde er ausgegossen, so feiern wir es auch immer wieder. Und ich bitte dich, dass dieser Geist auch jetzt unter uns wirken darf, dass er in uns wirken darf, dass wir in rechter Weise von dir reden und in rechter Weise auf dich und dein Wort hören. Amen. Ja, vielen Dank eben schon für den Einstieg. Ich habe mir direkt ein paar Notizen gemacht. Die erste Notiz, ich hoffe, ihr versteht es richtig. Also, ich bin im Moment ein bisschen bei uns im Drubach, da haben wir Haubergsanteile im Wald unterwegs. Und wenn Christen mittlerweile für gutes Wetter beten und Sonnenschein, dann zucke ich immer ein bisschen zusammen, weil ich denke, die Christen haben zu viel in Deutschland für gutes Wetter gebetet. Wir haben seit 3 Jahren eine Dürreperiode und müssen deswegen leider den Wald abholzen. Vielleicht können die Christen auch noch mal ein bisschen anders beten und für Regen beten, damit wir genügend Grundwasser in Zukunft wieder haben. Ich weiß, das ist immer schwierig, wenn man will seine Freizeit schön verbringen bei blendendem Sonnenschein und alle wollen schön raus. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, wenn man in dem Siegerländer Wald gerade unterwegs ist, dann ist man manchmal wirklich auf Knien und sagt, ach Gott, lass es doch nochmal anders werden. Aber ich wünsche natürlich trotzdem das passende Wetter einfach, ja, für eure Taufen. Freue mich aber total, dass Menschen hier getauft werden. Das ist doch wunderbar, wenn man nach außen zeigt, wie der Herr Jesus unter uns wirkt und man dann auch öffentlich bekennt vor der geistlichen Welt auch, dass wir zu Jesus Christus gehören und dafür steht. Das ist eine wunderbare Sache. Ich wünsche euch da viel Freude bei. Danke auch für den Text eben. Ist übrigens einer meiner Texte, die ich gerne mal da benutze, wenn es um Maria geht. Warum? Weil es der letzte Augenblick ist, den wir von Maria geschildert bekommen. Und ich finde ihn deswegen so interessant. Wenn ihr die Bibel von vorne bis hinten durchlest, dann ist das das letzte Mal, dass da etwas über Maria steht. Und für mich ist immer bezeichnend, was über sie das letzte Mal, wenn von ihr gesprochen ist, gesagt wird. Vielleicht habt ihr das gerade noch so halb im Ohr, aber es heißt, sie betet. Und das ist doch wunderbar. Also das Letzte, was wir von Maria hören, ist, dass sie, jetzt müssen wir kurz mal umdenken, zu ihrem eigenen Sohn und ihrem neuen himmlischen Vater betet. Und das hilft mir dann immer, wenn ich zum Beispiel mit Katholiken spreche, dass wir nicht über Maria zu Gott beten sollen, sondern wir dürfen wie Maria zu Gott beten. Weil sie hat auch keinen besseren Draht als wir oder wäre omnipräsent und könnte hier auf der Erde die Gebete einsammeln und dann zu ihrem Sohn bringen und hätte dann eine besondere Vorrangstellung im Himmel. Nein, sie muss genauso wie wir auch zu ihrem himmlischen Vater beten. Und da sind wir schon so ein bisschen beim Thema. Ich hoffe, ihr könnt gleich noch mitdenken und auch Abendmahl, dass das heute gefeiert wird, hilft mir ein bisschen, weil wir zu bestimmten Vorstellungen zum Abendmahl vielleicht gleich noch kommen werden, auch über den Umweg Götzenopferfleisch. Ja, jetzt werdet ihr euch fragen, wie kommt man vom Götzenopferfleisch zum Abendmahl? Ein langer Weg, aber wir haben ja Zeit, habe ich gehört. Wir haben ja, die meisten haben ja nichts zu tun, ist ja Corona. Was machen wir sonst? Dann können wir auch mal gerade in den Gottesdienst gehen, ein Stündchen oder zwei, auf eine Predigt hören und dann gehen wir froh und gestärkt nach Hause. Also, meine Überschrift ist zwischen Freiheit und Rücksichtnahme die Frage nach dem Essen von Götzenopferfleisch. Nun, Götzenopfer und das Opfern überhaupt mit dem Fleisch möchte ich euch ein bisschen erklären, damit wir hineinkommen in die Thematik. Worum geht es hier vielleicht? Vielleicht hat der eine oder andere zu Hause schon gelesen und irgendwo in so einer, ja, in so einem Nachschlagewerk oder in der Erklärungsbibel schon mal vorgearbeitet. Ja, ich fand das immer blöd, wenn früher die Klassenstreber schon vorgelesen hatten. Ja, die haben da, habe ich schon gelesen. Ja, aber wenn wir uns über die Bibel unterhalten, dann können wir das gerne machen. Dann sind wir beide vorbereitet und dann können wir uns auch austauschen, das ist immer gut. So, die antike Welt der Griechen und Römer war geprägt von ganz viel heidnischem Aberglauben. Götzen, Dämonen. Man glaubte an manchen Orten, dass Dämonen und böse Geister sich mit Nahrungsmitteln verbinden konnten, dass quasi böse Geister und Dämonen sich in Tiere reinschleichen könnten, und dann musste man diese verunreinigten Tiere auf dem Götzenaltar reinwaschen sozusagen. Ja, also die mussten dann gereinigt werden und danach konnte man die dann essen. Durch die Verbindung mit Nahrungsmitteln wollte man dann verhindern, dass diese Dämonen und Götzen in einen reinkamen, vor allen Dingen das, was man nicht so gut leiden konnte. Tatsächlich gibt es heute noch unter verschiedenen christlichen Richtungen den Glauben, dass Dämonen auch in Tiere hineinfahren können. Ist also gar nicht so weit hergeholt, hat man heute noch. Eine Entfernung der bösen Geister von den Nahrungsmitteln war dann möglich, und so konnte man die Nahrungsmittel dann den Götzen opfern, und als sie rein waren, konnte man sie essen. Ein weiterer Aberglaube besagt, dass die Kräfte der Götzen, denen man opferte, auf das Fleisch übergingen, und dann konnte man quasi die Kräfte und die Anteilnahme an diesem Gott oder Götzen feiern, indem man das Essen in sich aufnahm. Es gibt heute noch den Glauben in manchen Richtungen der Welt, ich denke da nur an den Buddhismus, da gibt es bestimmte Mönche, die glauben, wenn sie sich ein Tier-Tattoo von einem ihrer Götter auftätowieren lassen, dann bekommen sie die Kräfte und Eigenschaften dieses Tieres auch für sich selber. Und da gibt es dann jedes Jahr ein Fest, wo dann das Tattoo neu aufgeladen wird sozusagen, und dann windet man sich wie eine Schlange, wenn man eine Schlange da auftätowiert hat, oder schreit wie ein Löwe oder ein Tiger oder ich weiß nicht, was weiß ich, Giraffe, ich habe das nur einmal gesehen auf Galileo, das fand ich sehr interessant, dass solche Praktiken heute noch unter uns sind, also jedenfalls auf der Welt unter uns sind. Ja, man hat also Anteil über die Nahrungsmittel mit dem Gott, man verbindet sich quasi mit ihm. So, an anderen Orten war das Schlachten immer ein religiöser Akt. Also wenn ihr die NGÜ zum Beispiel gelesen habt, dann werdet ihr da unter dem ersten Vers direkt eine 1 finden, und dann steht dann in den Erklärungen, das Schlachten eines Tieres war in den meisten Fällen von einer Opferzeremonie begleitet. Das gestaltete sich wie folgt: Man hat also ein Tier genommen, man hat das geschlachtet, man hat einen Teil von dem Tier auf dem Opferaltar verbrannt, und den Rest des Tieres hat man dann quasi im Tempel gegessen. Warum? Weil es damals noch nicht so ein McDonald's und Burger King System gab wie bei uns heute, sondern wenn man da unterwegs war, dann ist man nicht nach McDonald's oder Burger King gegangen, ja, wie wir Jugendlichen das schon mal öfter so machen, obwohl ich auch nicht mehr so jugendlich bin, aber dann ist man halt in den Tempel gegangen und da gab es halt immer was zu essen. Oder wenn man zu Hause nicht genügend Platz hatte, dann hat man seine Freunde und Gäste eingeladen und ist mit denen in den Tempel gegangen und hat dann da quasi wie in so einem Gasthof dann den geschlachteten Stier oder die Ziege oder das Schaf oder was weiß ich, was es da an dem Tag gab, gegessen. Also deswegen müsst ihr wissen, warum hier auch Paulus davon spricht, dass man einfach so in den Tempel geht, um noch zu essen. Das hätten wir jetzt gar nicht verstanden. Warum geht man als Christ immer noch so in den Tempel? So, jetzt haben wir das alles. Jetzt könnte man vielleicht noch hinzufügen, eine Opferzeremonie diente also nicht nur dazu, Gunst bei einem Götzen zu bekommen, sondern die Nahrungsmittel auch zu reinigen, mit den Kräften und Eigenschaften verbunden zu werden oder ganz einfach ein Gastmahl zu halten, um da weiterzukommen. Jetzt haben wir aber immer noch nicht geklärt, was das mit uns zu tun hat, aber ich wollte euch nur kurz hineinnehmen, damit ihr versteht, worüber wir hier gerade reden. Vielleicht wusstet ihr das alles schon, dann tut es mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber von da ab will ich mal, oder von da auf will ich quasi aufbauen. So. Achso, ich habe noch vergessen, der weit größere Teil des Fleisches wurde nicht geopfert, sondern auch auf dem Markt verkauft. Was hat man damit gemacht? Man hat die Tempelangestellten halt bezahlt oder den Tempel dann instand gehalten. Ja, da bist du dann gekommen mit deinem Ochsen, wolltest eine gute Ernte haben, hast den abgegeben, der wurde geschlachtet, und damit die leben können da im Tempel und was verdienen, haben die das Fleisch dann verkauft. Das hatte ich noch vergessen zu sagen. Also das ist auch ein wirtschaftlicher Faktor gewesen in der damaligen Zeit. So. Wenn ich jetzt Jude bin, dann ist all diese Art zu opfern mir im Prinzip bekannt, weil ich ja selber einen Tempel habe, wo ich opfere, zur damaligen Zeit. Aber es ist mir ein totaler Gräuel, etwas einem anderen Götzen zu opfern. Also davon lesen wir im ganzen Alten Testament. Also wenn ich jetzt Jude bin, dann weiß ich, ach du liebe Zeit, irgendjemand anders zu opfern, irgendeinem anderen Götzen zu huldigen, bringt für mich als Juden absolute Katastrophen über mich. Gefangenschaft in Babylon, Entführung, was weiß ich, Fall von Jerusalem, Zerstörung des Tempels, all diese Dinge hatte man erlebt. Deswegen war man als Jude, als gläubiger Jude muss ich dazu sagen, bedacht darauf, bloß keinem anderen Götzen irgendetwas zu opfern. Mit all diesen Gebräuchen wollte man nichts zu tun haben. Und wenn ich dann als Jude Christ geworden bin, also messianischer Jude, dann waren all diese Praktiken für mich immer noch tabu. Also die Judenchristen hatten eine ganz klare Haltung dazu, die sagten, das geht in keinster Weise, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. Jetzt gibt es die aufgeklärten, will ich mal sagen, Heidenchristen, also die vorher, was weiß ich, wie so ein Götze da hieß, also XY, ich will jetzt keinen Namen sagen, nachher sage ich hier, Hans Saver Unsinn heißt der Götze, jetzt sitzt ja einer, der heißt Hans und fühlt sich dann betroffen, deswegen will ich einfach XY sagen, ja, XY-Gott, ja, dem hat man vorher gehuldigt und dann ist man Christ geworden und dann hat man auf einmal gesagt, durch den Heiligen Geist ist man befreit geworden und hat gedacht, ach du liebe Zeit, was habe ich denn vorher gedacht, was für ein Quatsch, ja? Also wie kann ich denn was Totem opfern? Also das ist ja so blöd gewesen oder manchmal fand man auch wie anders, jedenfalls die Gefühlslage war so, man hat gedacht, der Heilige Geist hat jetzt einem erklärt, Götzenopfer, totaler Quatsch, alles Mist gewesen, was ich vorher gemacht habe. Ich bin jetzt geheiligt, gereinigt worden, getauft worden und jetzt kann ich mit ruhigem Gewissen so ein Fleisch irgendwo kaufen oder in den Tempel gehen, die gibt es alles gar nicht, die Götzen. Das ist totaler Quatsch. Also Blödsinn. Ja, das hat mit meinem heutigen Leben überhaupt nichts mehr zu tun. Ich kann essen, was ich will, fertig. So, jetzt haben wir aber folgende, und die nennt Paulus die mit dem schwachen Gewissen. Um die geht es hauptsächlich. Ja, also auch hier ein langer Anlauf. Wir haben jetzt Brüder und Schwestern bei uns in der Gemeinde, die haben vorher dem Gott XY geopfert und jetzt wissen die theoretisch und in ihrem Herzen vielleicht auch vom Gedanken her, das sind alle nichtige Götzen, die sind tot, die gibt es gar nicht. Da kann auch nichts passieren mit dem Götzenopferfleisch. Aber innerlich kommen die nicht so richtig dahinter, dass sie sagen, ich kann das mit absolut ruhigem Gewissen essen. Das ist mir irgendwie komisch. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber ich will es mal versuchen. Sagen wir mal, du bist Buddhist gewesen, 30 Jahre, und hast ständig Yoga gemacht. Und weißt, Yoga bedeutet, man verbindet sich mit diesem Weltgeist Qi. So, Joch, also Yoga bedeutet ja Joch. Ja, man verbindet sich mit etwas, geht in ein Joch zusammen. Und verbindet sich mit diesem Geist durch diese Yoga-Praktiken. Ja, das machen ja die Buddhisten. Und jetzt wirst du Christ. Jetzt kannst du Folgendes entscheiden und kannst sagen, ja, weißt du was, also diese Praktiken, sich mit diesem Skigeister zu verbinden, das ist nichts mehr für mich. Da will ich nichts mehr mit zu tun haben. Also das lasse ich ab heute. So, und der andere, der Christ geworden ist, sagt, ach, weißt du was, so morgens mal hier, na, vorm Fenster, dreimal in die Knie und fünfmal Liegestütze und noch was anderes. Macht nichts, machen wir weiter, ist gut für die Gesundheit. Solche Themen haben wir gewiss heute auch. Jetzt sagt aber Paulus, Vorsicht, jetzt müssen wir mal gucken. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen, so langsam die Kurve kriegen zu uns heute. Man nahm Schwache nicht ernst im Glauben. Das passiert hier. Man sagt quasi diesen Menschen, die diese Bedenken in sich haben über bestimmte Praktiken, also ich über, sag mal frei, jetzt stelle ich nicht so an, das macht überhaupt nichts, macht das einfach. Und dann fühlte sich der Bruder und die Schwester aber trotzdem immer noch komisch. Hatte immer noch ein schlechtes Gewissen. Es war immer noch Sünde. Es war immer noch Trennung von Gott. Man konnte das nicht aus freiem Herzen machen. Und das erleben wir auch heute. Es gibt ja bestimmte Leute, die, wenn man bestimmte Themen in die Gemeinden reinruft, ich bleibe mal bei Yoga, ja, ich bleibe mal bei Akupunktur, Homöopathie, verschiedene andere Dinge, da gibt es halt Christen, die denken da anders drüber und für die ist das im Gewissen nicht rein. und dann lassen die das. Und dann nützt das nichts, wenn ich vorbeikomme und sage, egal, mach das einfach. Und wenn du das nicht anders machst, dann hast du einen schwachen Glauben, bist ein schlechter Christ, der Heilige Geist lebt nicht in dir oder irgendwelche Sprüche kriegt man dann gedrückt. Das tut dem anderen aber nicht gut, der schwächer ist im Glauben oder anders ist im Glauben. Und so ähnlich ist das auch, wenn wir vorher vielleicht gelächelt haben, es ging hier um Götzenopferfleisch, was ist denn mit unseren Themen? Abendmahl, Taufe, Maria, Bibelverständnis, andere Dinge. Ich nehme mal Abendmahl. Was glaubst du denn, was da passiert gleich im Abendmahl? Hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht? Und wusstest du, dass die Frage, was im Abendmahl passiert, in Europa für einen der größten Streits unter der Christenheit im Mittelalter geführt hat? Calvin, Luther, Zwingli, was passiert denn da? Ich will jetzt keine laute Antwort, denk einfach nur mal drüber nach. Ich gebe dir jetzt einfach mal so Möglichkeiten, was passiert heute. Also, Möglichkeit 1 ist, jetzt kommt gleich einer der Brüder nach vorne, ich denke, einer der Brüder wird wahrscheinlich Abendmahl einsetzen, in irgendeiner Form und Weise. So, bleibt das alles, was da vorne am Tisch ist, jetzt Symbol? Du nimmst nur ein Symbol nachher für dich auf. Oder kommt einer der Brüder und betet darüber und dann ist das, weil ich habe jetzt noch gar keine Ahnung, ich muss jetzt mal fragen, ist da Wein drin oder ist da Traubensaft drin? Saft, ihr feiert mit Saft, also auch gut. Wird das jetzt geheiligt? Ist das also heilig, nachdem das Gebet darüber gesprochen wurde und du nimmst es dann in dir auf? Ist es so, dass Christus an, in und unter der Hostie, der Oblade, dem Saft ist? Oder ist es so, wenn der Bruder gleich darüber betet, dass tatsächlich eine Veränderung stattfindet und ich wahrhaftig Fleisch Christi und Blut Christi in mich aufnehme? Ich habe jetzt nur die 4 Hauptpunkte genannt. Jetzt kannst du für dich entscheiden, in welche Richtung du der 4 du tendierst. Und ich bin mir fast sicher, dass hier in diesem Saal keine 100%ige Übereinstimmung über das herrscht, was da passiert. Ich weiß es nicht genau, ich sage es jetzt einfach mal. Jetzt kann ich mich hier vorne hinstellen und sagen, ja, jetzt müssen wir ein bisschen was aushalten, ich hoffe, ihr ladet mich danach nochmal ein. Ihr dummen, schwachen Christen, ihr müsst doch Punkt 3 glauben, so wie ich. Und wenn du das nicht tust, dann ist der Heilige Geist nicht bei dir. Ja, wie fühlst du dich denn dann? Wie fühlt man sich denn, wenn ein Bruder so mit einem spricht? Jetzt waren wir gerade beim Abendmahl, jetzt gehen wir mal zur Taufe. Wie ist denn bei euch so der Taufverfahren? Muss der Täufling ganz unter Wasser getaucht werden? Bekommt er nur einen halben Liter? Oder 3 Liter? Oder reicht einfach 3 Tropfen übers Haupt? Muss nur der Kopf mit Wasser bedeckt sein? Oder der ganze Körper, auch mit den Füßen? Ist vielleicht ein Eskimo unter euch, der man nur mit Eiswürfeln taufen darf? Wie ist das Verständnis bei euch? Und dann komme ich wieder und sage, ja, wie könnt ihr das denn denken? Ist doch schlimm. Da ist der Heilige Geist nicht mit dir. Du musst so wie ich denken. Nehmen wir ein anderes Beispiel, Maria. Das ist ein Streit unter den Katholiken und den Protestanten und den freien Gemeinden schon seit Jahrhunderten eigentlich. Jetzt kann man sagen, ja, ich glaube, dass ich erstmal mit Maria sprechen möchte, weil die weibliche Züge hat. Und ich bin eine Frau, die Maria versteht mich ein bisschen besser, dann sage ich der so, was ich von Jesus will und dann geht die zudem, wenn der nachmittags Zeit hat zum Kaffee und Kuchen, die Maria kocht ja noch im Himmel für ihren Sohn, denke ich mal, oder? Und dann reden die da so bei Kaffee und Kuchen drüber, hier guck mal, die Tante Gertrud, vielleicht heißt jetzt hier eine Gertrud, ich weiß es nicht, also Tante XY, die hat mich eben gebeten, du möchtest da Heilung schenken für ihren Sohn. Glaube ich das, dass das so passiert? Glaube ich, dass Maria genauso wie ich ist? Und sonst gar nichts? Also ich rede gar nicht über die Maria. Glaube ich, was ich in der Bibel vielleicht lese, dass ich ihr Ehre geben soll? Dass sie gebenedeit ist unter den Frauen? Dass ich sie feiern soll? Dass ich ihr heute noch dankbar sein darf, dass sie Jesus Christus zur Welt gebracht hat und hat nicht damals gesagt, nee Gott, das ist nichts für mich. Such dir jemand anders. Ich will das nicht. Ich will kein uneheliches Kind haben. Ich bin eine gute Jüdin, ich muss erst verheiratet sein. Nimm doch die Tochter vom Hohenpriester. Oder denke ich was anderes? Wie ist da unsere Meinung? Wo und wie stehen wir zu Maria? Wie stehen wir zum Bibelbekenntnis? Was ist die Schrift für mich? Ist wirklich jedes Wort von Gott inspiriert? Ist das hier das, was Gott mir persönlich sagt, was er einem Menschen diktiert hat und er hat es aufgeschrieben? Ist es etwas, was nur aus Menschengedanken zusammengeschrieben wurden, vielleicht so ein bisschen mit Beziehung zu Gott? Ist es vielleicht nur Geschichte? Ist es ein Roman, Legende, Mythen? Was ist das Wort Gottes für mich? Und was nützt es dir, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ach, du, ich habe eben schon ein böses Wort benutzt, jetzt ist genug mit bösen Worten, es ist doch Quatsch, wie du denkst. So musst du denken. Und wenn du das nicht tust, dann ist der Heilige Geist nicht bei dir. So, jetzt habe ich das 4-mal gemacht, jetzt könnt ihr mich nicht mehr leiden, jetzt muss ich aufhören, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nochmal eingeladen werde hier. Wie fühlt man sich denn dann? Und ich glaube, das ist eines der Hauptthemen, um die es hier im Text geht. Es geht Paulus darum, dass er von Liebe und Freiheit eines jeden Christenmenschen denkt und spricht. Und es geht Paulus, so denke ich, darum, dass wir in einem Prozess sind, wenn wir Christen werden und Christen sind. Und ich glaube, du machst diesen Prozess auch mit. Ich bin mir fast sicher, dass du heute nicht das 100% Gleiche glaubst und dem vertraust, wie vor 40 Jahren. Ich glaube, dass sich dein Glaube verändert hat. Das muss nicht in großen Stücken sein. Das ist manchmal in kleinen Dingen. Ich zum Beispiel erlebe, dass manchmal Menschen, die früher sehr hart waren im Glauben und anderen sehr deutlich gesagt haben, was sie über bestimmte Themen denken, auf einmal etwas weicher wurden, als die eigenen Kinder von bestimmten Themen betroffen waren. Wenn auf einmal in der eigenen Familie darüber gesprochen wurde oder man selbst vielleicht zu Fall gekommen ist, man selbst erkannt hat, früher, da hat man ganz klar über bestimmte Themen gesprochen und war ganz sauber. Und dann hat man gelebt und dann hat man etwas getan und dann hat man gemerkt, ich bin vielleicht doch gar nicht so viel besser wie die anderen. Ich sollte vielleicht etwas behutsamer das nächste Mal mit diesem Thema umgehen. Ich sollte vielleicht etwas liebevoller mit meinen Mitmenschen umgehen. Vielleicht, weil er gerade auf einem Weg ist und ich diese zarte Pflanze des Glaubens, die da wächst, nicht einfach rausrupfen soll. In China gibt es ja diese schöne Geschichte von dem Reisfeld. Da waren zwei Bauern. Der eine Reisbauer, der dachte, es wäre eine gute Idee, jeden Tag aufs Feld zu gehen und einzelne Reiskörnchen, also wenn die so austreiben, die Pflanzen nach oben zu ziehen, damit die schneller wachsen, denen zu helfen. Und am Ende des Jahres musste er feststellen, dass diese Methode seinen Reis kaputt gemacht hat. Der Reis wächst nur so, wie er von sich aus kann. Es hilft ihm nichts, wenn ich ihn nach oben ziehe. Es hilft auch nichts, wenn ich ein Hühnerei zu früh aufschlage und hoffe, dass der Küken kommt daraus. Das Küken weiß, wann es befreit werden will. Und manchmal brauchen wir Geduld mit unseren Mitbrüdern und Mitschwestern. Wir brauchen manchmal Liebe, Wir brauchen manchmal aushalten. Wir müssen es manchmal sogar aushalten, wenn unsere Geschwister voll gegen die Wand laufen und wir haben es kommen sehen. Ich sage das deswegen, weil ich Jugendarbeit mache, wirklich mit Herzblut. Ich liebe Jugendliche. Aber ich habe ganz oft Gespräche, gerade letzte Woche noch, mit Eltern oder anderen Menschen und sage, wir müssen aushalten in der Jugendarbeit. Weil Jugendliche, die sind weder Kinder, noch sind die Erwachsenen. Die haben weder einen ausgereiften Geist, noch haben die Doktortitel. Die hängen so ein bisschen dazwischen. Die probieren sich manchmal aus. Die begehren auch manchmal auf. Einfach so. Warum? Können die nachher gar nicht erklären. Wollten die einfach machen. Und dann muss ich erleben, dass im Glauben die Wege gehen, die mir persönlich wehtun, wo ich nicht mitgehen kann. Aber ich muss es aushalten. Und es nützt mir nichts, ihnen alles zu verbieten. Wir brauchen Liebe und ich glaube, das hat Paulus hier als Thema. Klar, sagt er, es gibt Aberglauben, aber der ist an den Haaren herbeigezogen. Und er bekennt an anderer Stelle, wenn ihr noch weiterlest, ich müsste gerade mal gucken, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber er sagt später noch, dass er auch davon überzeugt ist, dass vieles mit dem Teufel und Dämonen tatsächlich beeinflusst wird. Also, dass der Teufel auch hinter anderen Dingen steht. Ich bin gerade nicht mehr ganz sicher, wo. Aber er kommt nachher nochmal dazu. Also falls es jemand im Kopf hat, also es wird von ihm nochmal angesprochen. Kapitel 10, ne? Genau. Ja, ich habe auch gedacht 10, aber ich wusste nicht mehr genau wo. Danke. Und da wird es nochmal angesprochen, dass auch vieles dämonisch wirklich ist und vom Teufel beeinflusst wird. Natürlich. Paulus sagt aber auch, es gibt keinen anderen Gott, einen lebendigen Gott, außer den dreieinigen Gott. Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Und er sagt auch deutlich, Speisevorschriften können unsere Beziehung zu Gott nicht beeinflussen. Ich kann essen, was ich will. Wirklich. Frohgemut kann ich essen, was ich will. Alles mit Dankbarkeit vor Gott bringen. Aber ich soll aufpassen, dass ich meinen Bruder damit nicht zu Fall bringe. Und hier steht, Luther übersetzt, glaube ich, Ärgernis bereiten. Also ich habe Luther zwar hier liegen, aber ich habe es jetzt nicht mehr 100% im Kopf, aber ich meine, Luther würde hinschreiben Ärgernis. Aber es heißt im Original eine Falle stellen. Etwas tun, womit ich meinen Bruder und meine Schwester verführe, damit sie das dann auch tut. Und dann fällt sie und hat ein schlechtes Gewissen vor Gott und fühlt sich ganz schlecht. Oder er. Ich glaube, es geht hier um drei Grundsätze, mit denen ich langsam zum Ende kommen will. Erstens, was für den einen gefahrlos ist, kann für meinen Bruder durchaus gefährlich sein. Wenn ich Alkoholiker bin, ist es für mich nicht möglich, am Abendmahl teilzunehmen, wenn da mit Alkohol, also mit Wein gefeiert wird. Ich habe das selbst schon mal erlebt, das war mir und ist mir bis heute peinlich. Ich wusste, dass ein Alkoholiker bei uns in der Gemeinde mit dabei war. Wir haben mit Wein gefeiert und er steht auch in dieser Runde und ich reiche ihm den Kelch. Er guckt mich an mit großen Augen und ich stand wirklich am Schlauch. Ich wusste überhaupt gar nicht, was in dem Moment passiert und er gibt mir den Kelch einfach zurück. Und ich konnte die Situation überhaupt nicht begreifen. Ich dachte, was ist denn mit dir los? Und habe das überhaupt nicht gecheckt, bis mir nachher eingefallen ist, dass der Fehler bei mir liegt. Wie kann ich einem Alkoholiker Wein in die Hand drücken? Und wir im Siegerland müssen doch ein gewisses Verständnis dafür haben, dass wir genügend Suchtgeschichten kennen, gerade aus unseren Großvätern und Väterzeiten. Ja? Wie ist es denn im Siegerland gewesen? Die Jungs, die im Hauberg waren, oder die Frauen waren ja mehr im Hauberg, also die Siegerländer Männer waren ja mehr unter Tage, ja, in den Gruben. Wenn die rauskamen, haben die oft gefeiert. Ja, weil die, ich denke mir das so, weil die Schwere des Lebens erkannt haben und für sich versuchen wollten, einfach irgendwie Abstand davon zu gewinnen und haben sich abends dann einfach betrunken, weil sie es vielleicht auch nicht so richtig ausgehalten haben, was da alles passiert ist. Und wenn die umgekehrt sind, und das ist ja die Geschichte vieler Siegerländer, war Alkohol tabu In ganz vielen Gemeinden bis heute haben wir dieses Erbe, dass Alkohol irgendwie nicht dazugehört. Interessanterweise waren dann immer schöne Treffen, wenn die badischen Gemeinschaftsleute sich mit den Siegerländer Gemeinschaftsleute getroffen haben. Die Geschichten habt ihr gewiss schon 100-mal gehört. Die Baden, die sind gekommen und haben Wein mitgebracht und die Siegerländer haben den Tabak mitgebracht. Die Baden konnten nicht verstehen, wie man rauchen kann und die Siegerländer konnten nicht verstehen, wie man trinken kann. Aber man musste in Liebe jetzt zusammen die Versammlungen abhalten. Und das gilt für uns bis heute. Was für den einen gefahrlos ist, kann für meinen Bruder durchaus gefährlich sein. Und ich brauche Liebe. Zweitens, wir sollten mit geistlichen Weisheiten liebevoll umgehen und unser Wissen über Gott und Jesus nicht hochnäsig gebrauchen. Ich weiß, gerade in den Gemeinschaftsbewegungen sind bestimmte Themen heiße Themen. Und das ist grundsätzlich auch gut so. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Aber ich kann aus meinem Leben immer erzählen, Dieter kennt das schon ein bisschen, wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Es ist immer sehr interessant. Als ich Gemeinschaftsprediger war, dann kamen immer die Kirchenleute auf mich zu und haben mich mit bestimmten Themen so ein bisschen geärgert und gepiesackt. Jetzt, wo ich für die Kirche arbeite, kommen die Gemeinschaftsleute immer zu und ärgern mich mit bestimmten Themen und piesacken mich immer. Ja, das ist dann so ein schönes Gespräch, dann werde ich immer angerufen. Ja, lieber Bruder Merschel, also Sie sind ja demnächst bei uns mit der Predigt dran, aber wir wollten erst noch mal wissen, was denken Sie hier über die Bibel? Was denken Sie hier über den Heiligen Geist? Wie ist es da mit dem lieben Herrn Jesus und dir? Bist du da bekehrt? Wann denn? Hast du das Bekehrungserlebnis vorne in der Bibel auch drin? Und dann werde ich so ein bisschen anders und sage dann schon mal in Liebe, ja, lieber Bruder XY, ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich bei euch predigen kann. Ich weiß gar nicht, ob ihr treue Christen seid. Gehen wir doch mal ins Neue Testament. Wenn ich zu euch komme, werde ich an der Tür mit dem Bruderkuss begrüßt? Wenn ich zu euch komme, werdet ihr dies oder jenes für mich tun? Wenn ich zu euch komme, finde ich da nur wiedergeborene Christen? Wenn das nicht so ist, kann ich nicht zu euch predigen. Die meisten checken dann am Telefon, was los ist, lachen dann, hoffentlich, entschuldigen sich dann ganz kurz und dann können wir wie Brüder miteinander reden. Aber ihr merkt in diesem Beispiel, wie das manchmal unter uns zugeht. Und ich bitte euch herzlich darum, seid liebevoll mit denen, die nicht zu Christus gehören. Rede freundlich mit Jerusalem, heißt es in der Bibel. Rede freundlich mit den Frommen. Drittens, Freiheiten und Freuden, die anderen zum Verderben werden, sind unbedingt zu vermeiden. Anderes Beispiel dazu, wenn ich schon mal so predige, gerade auch unter bestimmten Kreisen, dann kann ich nicht einfach in irgendeinem Pullover da antanzen. Dann konzentrieren sich die Leute, die im Saal sitzen, nur auf meine Klamotten. Die hören mir gar nicht zu. Wenn ich dann noch irgendwas hier so T-Shirts mit einer Schrift drauf habe, dann versuchen die ganze Zeit zu lesen, was da drauf steht und warum ich das T-Shirt anhabe. Und dann kommen die auch nachher zu mir. Zum Beispiel nach einer Gebetsstunde. Kommt dann eine ältere Frau zu mir und sagt, ja, lieber Bruder, also was Sie inhaltlich gesagt haben, das mag ja in Ordnung sein, aber den Pullover, den Sie heute anhaben, der geht überhaupt gar nicht. Warum konnten Sie nicht mal ein Hemd anziehen und vernünftig hier erscheinen? Also so. Er sagte, ich liebe Schwester, ich weiß, dass bei euch eine andere Kleidertradition herrscht. Ich habe aber den Arm gebrochen und das ist der einzige Pulli, der über den Gips gepasst hat. Deswegen habe ich den heute angezogen. Warum bestimmte Menschen bestimmte Dinge tun, können wir nicht immer sagen. Aber ich lese aus dem Text, dass Paulus sagt, wenn du weißt, dass dein Bruder etwas zum Fall wird, wenn du weißt, dass eine bestimmte Sitte in einer gewissen Gemeinde herrscht, dann aus Liebe bitte ich dich darum, genau das zu tun, was die da machen. Wenn die Frauen alle Röcke tragen, dann trag einen Rock. Wenn die Männer alle einen Hut aufhaben, dann zieh einen Hut auf. Wenn die Männer alle ein Hemd haben, zieh ein Hemd an. Wenn die Frauen alle eine goldene Handtasche dabei haben, hol dir eine goldene Handtasche. Mach das aus Liebe. Ich weiß, das ist in uns manchmal ein Widerwillen, weil wir denken, warum soll ich das denn machen? Warum soll ich mich denn verändern? Ich habe doch Freiheit. Ich bin doch von Christus befreit. Ich kann alles machen. Das stimmt. Aber, und damit möchte ich zum Schluss kommen, wirklich jetzt zum Schluss mit zwei Versen. 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Und 1. Korinther 10, 23, wir waren ja gerade eben schon bei anderen Texten, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Und so haben wir heute einen langen Anlauf genommen vom Götzenopferfleisch zu unseren Praktiken. Und vielleicht merken wir, dass der Text grundsätzlich über Dinge spricht, die für uns nicht mehr relevant sind. Aber die Grundinhalte dieses Textes, glaube ich, gelten noch für heute. Und ich wünsche euch wirklich Gottes Gnade, Friede und Liebe, euch mit dieser Liebe und Weisheit anderen Menschen gegenüber zu verhalten. Und vielleicht habt ihr auch einen Vorteil davon, denn es könnte sein, dass ihr irgendwann mal in einer Situation seid, wo ihr diese Liebe braucht vom Bruder und diese Anerkennung und diese Hilfe und diese Weisheit. Und da wünsche ich euch wirklich die Erkenntnis Gottes und seine Liebe. Amen.
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seiet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.